Ja, vielen Dank, Jörg. Ich habe es im Gottesdienst-Team für heute eigentlich schon gesagt, aber ihr wisst davon noch nichts. Der Predigtteil wird heute ein bisschen anders als gewöhnlich. Und zwar, ich durfte in der letzten Woche 2 Tage lang, am Donnerstag und am Freitag, auf einer christlichen Konferenz sein in Augsburg. Und zwar war das die sogenannte Weniger-Konferenz, was mit dem Namen auf sich hat und was es genau für eine Konferenz ist, für ein Format, da werde ich gleich noch was zu sagen. Ich habe mir einfach gedacht, weil also ich war schon öfters auf Konferenzen in Augsburg und die finden in der Regel auch immer am Anfang jeden neuen Jahres statt und ich fand das immer sehr inspirierend, so die Themen, die da besprochen werden. Eigentlich hat man da wirklich Stoff für das ganze Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, anstatt jetzt eine Predigt von mir zu hören, da ist ja der restliche bis Ende des Jahres noch Zeit genug. Ich habe mir einfach gedacht, naja, vielleicht interessiert das ja meine Geschwister in der Gemeinde auch, was denn da so auf der Konferenz los war, was denn da so für Themen gab, was denn da so besprochen wurde und was es da für Inspirationen gegeben hat. Und darum habe ich mir gedacht, ja, anstatt selber zu predigen heute, möchte ich einfach versuchen, ja, so gut es geht, was natürlich eine total schwierige Herausforderung ist, aber so gut es geht, mal eine Zusammenfassung zu geben von den Inputs, die es da eben gab. Zunächst mal zu der Konferenz und zu dem Namen. Also die Konferenz fand in Augsburg statt und wird, also wurde ja, initiiert vom Gebetshaus in Augsburg. Das Gebetshaus ist ein Ort in Augsburg, wo seit vielen Jahren, seit 14 Jahren glaube ich mittlerweile, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gebetet wird. Und seit langer Zeit gibt es regelmäßig, vorher war es immer jährlich, dann mal alle 2 Jahre, immer jedes Jahr im Januar eine große Konferenz. Früher hieß die Mehrkonferenz. Und die war wirklich groß bei der letzten Mehrkonferenz, da war ich auch dabei, da waren so ungefähr 10.000 Teilnehmer. Dann kam Corona und dann hat man gedacht, naja, eine Mehrkonferenz ist jetzt gerade nicht mehr möglich und dann hat man versucht, ein anderes Format zu finden, hat gesagt, okay, wir machen eine Konferenz, die ist ein bisschen kleiner, aber wir machen die an 2 Tagen, sodass trotzdem viele Leute Gelegenheit haben, zu dieser Konferenz zu kommen. Weil die Mehrkonferenz früher Mehrkonferenz heißt und weil die jetzt kleiner ist diesmal, heißt die dann weniger. Ja, gut. Und der Titel dieser weniger Konferenz war Deine Reise heimwärts. Und darum drehte sich eigentlich alles, was während der Konferenz so los war. Bei der Konferenz gibt es zum einen Vorträge, aber es gibt auch viele Lobpreiszeiten. Und was ich immer so ganz besonders faszinierend finde bei den Konferenzen in Augsburg, die Konferenz findet in der Messe statt. Also zentraler Ort ist dann eine Messehalle, wo alle Vorträge und alle Lobpreiszeiten stattfinden. Und natürlich geht das dann nicht in einem durch. Es gibt natürlich auch Pausen, Mittagspause in diesem Fall bei der Konferenz 2-stündige Mittagspause, wo man auch was essen gehen kann und am Abend auch nochmal eine Pause. Aber das Faszinierende ist, während dieser Pausen findet in der großen Messenhalle tatsächlich auch immer in irgendeiner Form Lobpreis statt. Also es ist immer eine Person auf der Bühne, die ruhigen Lobpreis macht. Und das fasziniert mich so, dass das so eine Messehalle, wo ja alles Mögliche und das Jahr stattfindet, halt für diese Tage der Konferenz so komplett zu einem Heiligtum erklärt wird, wo man jederzeit wieder reingehen kann und in die Anbetung kommen kann. Ja. Genau, das mal so zu diesem Format. Glücklicherweise gab es keine Corona-Beschränkungen mehr, also keine Maskenpflicht und auch keine Testpflicht. Und weil das jetzt ja sowieso alles mehr oder weniger überstanden ist, gibt es halt im nächsten Jahr, wird schon angekündigt, auch wieder eine Mehrkonferenz, die dann wie die Konferenzen vorher auch 4 Tage geht. Ja, und wie gesagt, ich finde das immer, wenn ich da gewesen bin, fand ich das immer sehr inspirierend. Es gab immer wirklich Stoff fürs ganze Jahr, wo man immer mal wieder drüber nachsinnen konnte und das mal wieder hervorholen konnte. Jetzt habe ich schon gesagt, das Thema dieser Konferenz war deine Reise heimwärts. Und das war das Thema der meisten Vorträge, die es da gab. Verschiedene Personen haben Vorträge gehalten, aber hauptsächlich der Sprecher auf der Konferenz ist dann der Leiter des Gebetshauses, Johannes Hartl. Vom Namen her kennt man den mit Sicherheit. Der hat 3 Vorträge zu diesem Thema gehalten und jeder Vortrag ist so so vollgeladen mit Inputs, dass es wirklich schwierig ist, das in einem einfach mal so Revue passieren zu lassen. Aber ich will mein Bestes geben. Und natürlich kann ich die Vorträge nicht im Einzelnen jetzt wiedergeben. Ich will einfach versuchen, verschiedene Schlaglichter zu bringen, die in den Vorträgen herauskamen. Und vielleicht findest du ja einfach dadurch, dass du diese Schlaglichter eben aufnimmst oder dass du Thesen liest oder hörst, einfach einen kleinen Input heute, wo du sagen könntest, da könnte ich mich vielleicht auch mal mit auseinandersetzen. Oder das ist auch so mein Thema, das ist gerade auch bei mir so auf dem Herzen. So, worum ging es in den Vorträgen? Der Hauptredner Johannes Hartl hat am Anfang so seine Inspiration gegeben, wie er denn überhaupt auf das Thema gekommen ist. Und zwar war interessanterweise die Hauptquelle der Inspiration dazu ein Kinderbuch. Und zwar ein Kinderbuch, was er damals als Kind hatte und was er bei einem der letzten Besuche bei seinen Eltern auf dem Speicher wiedergefunden hat. Und beim erneuten Durchgucken und Durchlesen ist ihnen dann gekommen, das, was in diesem Kinderbuch steht, ist eigentlich das, was viele Menschen heute betrifft. Das ist die Situation von vielen Menschen. Dieses Kinderbuch heißt Der Bär, der ein Bär bleiben wollte. Ja? Kann man nicht mehr kaufen, ist vergriffen, habe ich gehört. Ja? Also Der Bär, der ein Bär bleiben wollte. Was ist die Geschichte? Also in dem Buch geht es darum, um einen Bären, und der Bär hält seinen Winterschlaf in einer Höhle. Und während er seinen Winterschlaf hält, verändert sich seine Umgebung ganz radikal. Der Wald wird abgeholzt und auf dem Gelände des Waldes wird eine moderne Fabrik errichtet. Und als der Bär jetzt aufwacht aus seinem Winterschlaf, steht er auf einmal inmitten auf dem Hof dieser modernen Fabrik. Und da steht er auch gar nicht lange und dann kommt ein Aufseher vorbei und sagt, hey, was machst du da? Warum bist du nicht bei der Arbeit? Und der Bär sagt, wieso arbeiten? Ich bin ein Bär. Und der Aufseher sagt, ach was, du bist einfach nur faul. Und dann geht das so hin und her und dann wird er hinterher vor den Chef dieser Firma da, steht er dann da vor seinem Schreibtisch und dann versucht der Bär, ihm wieder zu erklären, dass er mit dieser Arbeit gar nichts am Hut hat, weil er ist ja ein Bär. Und der Chef sagt dann zu ihm, ach was, Bären gibt es nicht mehr. Bären gibt es höchstens noch im Zirkus und im Zoo. Und dann nimmt der Chef diesen Bär mit und besucht nacheinander erst einen Zoo. Und da sieht der Bär, also die Bären, die sind in einem Zwinger, in einem Käfig. Und die werden jeden Tag gefüttert. Ja? Und dann sagt einer der Bären aus dem Käfig, also du bist ein Bär, wenn du ein Bär bist, kommt dann 2-mal am Tag jemand und füttert dich. Und hast du einen Käfig, in dem du wohnst? Wenn du das nicht hast, dann kannst du kein Bär sein. Ja, so. Und dann geht's weiter und der Chef nimmt den Bär da mit in einem Zirkus. Und da sieht er also Bären, die machen Kunststücke, ja, die jonglieren oder fahren Einrad oder so weiter, ja. Und die Bären sagen dann zu dem anderen Bär, wir machen alle hier Kunststücke. Kannst du irgendwelche Kunststücke? Kannst du jonglieren oder kannst du Einrad fahren? Und der Bär sagt, nee, das kann ich nicht. Und dann sagen die Zirkusbären, ja, dann kannst du auch kein Bär sein. Ja, weil Bären machen Kunststücke. So. Und je länger das geht, desto unsicherer wird der Bär. Und er denkt sich, wenn das so ist und wenn ich das alles nicht habe und wenn ich das alles nicht bin, dann bin ich ja vielleicht wirklich kein Bär. Und dann, dann zieht er halt so einen Arbeitsanzug an und rasiert sich dann und dann geht er jeden Morgen schön brav zur Arbeit in dieser Fabrik. Und seine Arbeit ist, dass er da an einem Pult steht und immer wenn ein Licht aufleuchtet, dann muss er einen Knopf drücken. So, und das macht er Tag für Tag. Und dann geht das Jahr so im Land, der Bär geht immer brav zur Arbeit, aber je länger die Zeit ins Land geht, desto mehr wird der Bär auch wieder unsicherer, ob das jetzt wirklich eigentlich das ist, was seinem Wesen nach irgendwie seine Berufung ist, sein Leben ist. Und eines Tages geht er, der Winter ist wieder eingebrochen, es fällt Schnee und der Bär macht eine Wanderung in den Wald. Und dann denkt er darüber nach, dann kommt ihm irgendwie in den Sinn, irgendwas Wichtiges hat er vergessen. Ja, er ist irgendwas, aber der Bär kommt nicht drauf. Ja, der weiß einfach nicht, was es ist. Und dann setzt er sich auf einen Stein vor einer Höhle und denkt darüber nach, was er denn all die Zeit jetzt vergessen hat. Und das Buch endet dann damit, mit einem Bild, wo es keine Worte mehr gibt, sondern wo einfach man Fußstapfen sieht, die in diese Höhle reinführen, und vor der Höhle liegt dann die Arbeitskleidung von dem Bären. Ja? Also der Bär ist wieder zurückgekehrt zu seinem Winterschlaf. So, das ist jetzt die Story in diesem Kinderbuch. Und Johannes Hartl sagt in seinem Vortrag, dass eigentlich das, was viele Menschen empfinden. Ja, das ist so innen drin, da gibt es so ein tiefes Gefühl, naja, da wo ich gerade bin, vielleicht in dem Beruf, den ich mache, oder in der Beziehung, in der ich gerade bin, irgendwie bin ich da nicht richtig. Ja, da finden sich Menschen in Strukturen wieder, wo sie sagen, naja, da bin ich eigentlich gar nicht so freiwillig, sondern da haben andere Menschen mich hineingebracht. Und ja, in der Regel kommen die meisten Menschen damit klar, die finden sich dann damit ab, aber dann kommt es immer aber auch wieder vor, dass Menschen sich entscheiden, dann da auszubrechen. Ja, und das ist eben dann, in die eigentliche Berufung zurückzukommen oder mit dem Titel der Konferenz zu sagen, heimwärts zu kommen. Ja. So, und wie ist das jetzt, wenn jemand sich entscheidet, ja, auszubrechen, aus seiner vermeintlichen Gefangenschaft, in die er eigentlich gar nicht hinein will, und auszubrechen in seine persönlichen Freiheit. Was passiert denn dann da eigentlich alles und womit muss man denn rechnen? Und ganz interessant, Johannes Hartl stellt die Situation dann parallel mit dem Buch Exodus, ja, also mit dem Auszug des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten und mit dem Zug durch die Wüste, was die Geschichte ist, wo Gott sein eigenes erwähltes Volk in die Freiheit führt. Und da findet er bestimmte Parallelen. Und daraus ergeben sich dann in der Betrachtung, da ergeben sich Lektionen für das Ausbrechen. Nochmal, diese Vorträge sind so reichhaltig, dass man die nicht im Einzelnen wiedergeben kann. Ich geb wirklich einfach mal so einzelne Schlagworte oder einzelne Statements. Und ja, vielleicht wird das trotzdem bei dir dann ein bisschen klarer. Also, es gibt Lektionen für das Ausbrechen. Lektionen, die man lernen kann, wenn man sich zum Ausbrechen entschließt. Und zwar eine Lektion ist dann, Ausbrechen erfolgt nicht durch das drüber nachdenken. Ja, du kannst dich nicht in deine persönlichen Freiheit einfach hineindenken und dann realisiert sie sich. Sondern du musst eigentlich, es geht dabei um Taten, ja, so also du musst, um auszubrechen, wirklich einen konkreten Schritt, eine konkrete Tat vollbringen, die um dich da auf den Weg zu machen. Und dann es gibt immer wieder die Parallele da zum Buch Exodus, und die gläubigen Juden, die feiern ja jedes Jahr den Auszug aus der Gefangenschaft in Ägypten. Die feiern die ja jedes Jahr mit dem Sedermahl. Und bei dem Sedermahl, wenn Juden dieses Sedermahl feiern, dann ist es so, dass da in dieser Anleitung zu diesem Mahl steht, dass jeder, der dieses Sedermahl feiert, der soll das so feiern, als wenn er tatsächlich, wenn er wirklich dabei gewesen wäre, bei diesem Auszug aus Ägypten. Und ja, beim Ausbrechen in die persönlichen Freiheit, da geht es eben auch so, dass du eigentlich schon so einen Lebensstil hast, mit dem du dich quasi in diese Freiheit schon hineinlebst. Ja, da gibt es so, die Amerikaner, die haben da so ein Wort, fake it till you make it. Ja, also mach's einfach irgendwie vor, auch wenn es noch gar nicht real ist, aber mach es so lange, mach es jetzt schon mal so, bis es dann später real wird. Ja, also leb dich jetzt schon mal in in diese Freiheit hinein. Bei der Frage, was denn dann so passiert, wenn beim Ausbrechen, womit man dann rechnen muss, ist, sobald du dich dazu entschließt, werden Stimmen in dir laut. Und zwar Stimmen, die nichts dagegen haben, wenn du es bequem hast, wenn du es dir bequem machst, wenn du in deiner eigenen Komfortzone bleibst, sondern die Stimmen werden dann laut, wenn du etwas tust. Weil dann dagegen haben sie etwas. Und diese Stimmen, wenn sie dann zu dir sprechen, die beginnen ganz oft mit einem Wort, nämlich mit dem Wort Aber. Und die interessante Parallele zum Buch Exodus ist dann, dass das Hartl dann sagt, also diese Stimmen, die du dann hörst, die kannst du eigentlich vergleichen mit der Stimme des Pharaos. Ja, also die Stimme, die da zu dir spricht, das ist eigentlich der Pharao. Was ist eigentlich der Pharao im alten Ägypten? Muss man dazu wissen, der Pharao ist die höchste Instanz, die es in Ägypten gibt. Und der Pharao, der hat eine Verantwortung, nämlich dass es seinem Volk gut geht. Der soll sich um sein Volk kümmern, der soll gucken, dass die genug Nahrung haben, dass die genug zu essen haben. Ja, im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, da klingt das auch schon so an, weil da macht Josef ja den Vorschlag, also er weiß, es kommt eine Hungersnot, und dann macht er ja den Vorschlag, naja, es wäre gut, wenn einfach alle Ägypter das Korn, was sie angebaut haben, wenn die das abgeben, und wir packen das in Vorratsspeicher, und dann können wir immer so viel ausgeben, so rationiert, bis die Hungersnot dann überstanden ist. Ja? Das ist eigentlich so dieses Sicherungssystem, was der Pharao für sein Volk aufbaut. Allerdings macht der Pharao das, indem er eine Tyrannei errichtet. Ja? Das heißt, der Pharao, der sagt auch, du bist versorgt mit allem, was du brauchst, aber dafür musst du auch tun, was dir gesagt wird. Dafür musst du gehorsam sein. Und der Pharao, der duldet keine höhere Instanz über sich. Und darum ist das natürlich für den Pharao total inakzeptabel, wenn dann da jemand kommt und sagt, naja, du bist nicht wirklich unser Herr, sondern wir haben einen anderen Herrn. Und wir wollen hinausgehen in die Wüste und wollen diesen Herrn verehren. Das kann der Pharao überhaupt nicht ertragen. Und er reagiert genauso, wie Stimmen in dir reagieren, wenn du beschließt zu sagen, nein, ich habe eigentlich was ganz anderes vor, und das tue ich jetzt, und ich setze diesen konkreten Schritt und breche aus in diese Freiheit. Ja, es gibt Stimmen, die laut werden, wenn du etwas tust, etwas unternimmst, aber die kein Problem damit haben, wenn du das bequem hast. Ja, und diese Stimmen, das sind eigentlich Kräfte, die der Freiheit entgegenstehen. Eine andere Lektion ist dann, Kraft kommt mit der Konfrontation. Wenn diese Stimmen in dir sind, dann musst du diese Stimmen auch konfrontieren. Und da gab es ein schönes Wort, das möchte ich mir echt merken für alle Zeiten. Was du brauchst, ist eine Konfrontationskompetenz. Ja, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Konfrontationskompetenz. Wen konfrontierst du? Du konfrontierst den Pharao, indem du dem Pharao sagst, Pharao, du bist nicht Gott. Ja? Eine andere Lektion ist dann Handeln im entgegengesetzten Spirit. Ja, diese Stimmen. Es gibt zwei Arten von Stimmen, die wir unterscheiden müssen. Ja, und die eine Stimme, die dann zu dir spricht, die sagt zu dir, ich bin dein Freund und ich will nur dein Bestes. Ja, und die verspricht dir Sicherheit. Aber später, im Nachhinein, verfolgt dich genau dieselbe Stimme. Die Stimme Gottes ist aber anders. Die Stimme Gottes ist so, naja, wenn du die hörst, dann klingt das erstmal vielleicht gar nicht so angenehm. Aber im Nachhinein merkst du dann, dass diese Stimme dich auch durch dem sicher hindurchführt. Und es gilt, diese beiden Stimmen zu unterscheiden. Und wenn du weißt, welche Stimme dazu dir spricht, dann handle im entgegengesetzten Spirit, das heißt, mach immer genau das Gegenteil von dem, was die Stimme dir sagt. Das ist eine Lektion für das Ausbrechen. Und dann noch eine Lektion ist, Widerspruch ist der Preis der Freiheit. Also wenn du Freiheit willst, dann musst du an irgendeinem Punkt musst du einfach widersprechen. Musst du halt Nein sagen. So in unserer Zeit, da gibt es eben auch so, wir bekommen ständig von allen Seiten sehr viele Angebote, die uns einfach, die einfach nur den Sinn haben, uns in unserer Komfortzone und in unserer Bequemlichkeit zu halten. Ja, so ganz viele Angebote, wo wir es dann bequem haben, ja, oder wo wir auch so unsere Probleme, die wir so haben im Leben und im Alltag, wo wir die gut kompensieren können, wo wir die abdeckeln können, ja, mit viel Unterhaltung zum Beispiel, ja. Aber es gehört halt zu dieser Freiheit, dass du an irgendeinem Punkt Widerspruch einlegst und dass du auch Nein zu diesen Dingen sagst. Zum Beispiel auch Nein, wenn es jetzt in Bezug um Sehnsüchte oder sogar auch Süchte gibt. Und klar, es gibt die Sucht nach Alkohol und es gibt die Sucht nach Drogen und die ist ganz offensichtlich, ja, die sieht man einfach. Aber letztendlich ist auch die These, jeder von uns ist von nach irgendwas süchtig. Na, jeder von uns ist nach irgendwas süchtig. Und das ist das, wo letztendlich dann dein Herz dran hängt, wo du sagst, nein, das brauche ich, um mich wohlzufühlen. Ja, das brauche ich, damit ich es bequem habe. Ja. Und nochmal an irgendeinem Punkt, da muss man, um in die Freiheit zu kommen, einfach widersprechen. Widerspruch ist der Preis der Freiheit. Ja, das waren so Lektionen. Für das Ausbrechen. Ja, wie gesagt, ich wünsche, ich könnte das natürlich alles nochmal genauer wiedergeben oder was anderes natürlich, wenn man selber bei dem Vortrag dabei gewesen ist. Aber trotzdem, diese Statements, die helfen euch vielleicht einfach oder zumindest lassen sie euch irgendwie so verstehen, worum es in diesen Themen der Konferenz ging. Ein anderer Vortrag, der war auch noch ganz spannend, also es gab verschiedenste Vorträge, einen fand ich auch noch spannend, der war auch von Johannes Hartl, und zwar ging es da um die Zukunft, also wo wir Menschen denn eigentlich so hinlaufen, in welche Richtung das geht. Und dann sagt er, also wenn wir so über die Zukunft nachdenken und alles, was uns so über die Zukunft gesagt wird, uns geliefert wird, ist das in der Regel alles ziemlich dunkel. Ja, also die Zukunft ist eher sowas so, es geht in Richtung Katastrophe. Ja, das merkt man so an den Büchern, die es da gibt oder auch an den Filmen. Ja, so gibt ja viele Weltuntergangsfilme, die dann immer so ganz mordsmäßige Szenarios da haben. Ja, dass dann ein riesiger Tsunami kommt oder ein Komet da auf die Erde einschlägt und dann muss man alles tun, damit man da irgendwie die Menschheit noch retten kann. Ja. Oder aber auch auf wissenschaftlicher Seite gibt es eben auch viele Bücher, die sehr dunkle Prognosen geben. Und natürlich ist es auch, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie dann zu sagen, ja, sowas wie den Klimawandel gibt es nicht. Also ne, das alles, was mit Klimawandel zu tun hat, ist echt, echt ernst zu nehmen. Aber er gibt auch Beispiele, gibt Statistiken, wo man sagt, naja, es geht eben nicht alles nur den Bach runter, weil man kann an Statistiken auch sehen, dass sich zum Beispiel viele Dinge in der letzten Zeit auch verbessert haben und dass sie sich auch weiterhin verbessern. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Alphabetisierung in der Welt zunimmt, also dass es viel mehr Menschen lesen und schreiben können als noch vor 50 Jahren oder dass die Kindersterblichkeit zum Beispiel zurückgegangen ist, dass das Lebensalter gestiegen ist, dass die Getreideproduktion im Gesamten betrachtet auf der ganzen Welt gestiegen ist und stetig steigt und dass die Menschen, die an Hunger sterben, die Zahl der Menschen, die an Hunger sterben, eigentlich zurückgeht. Ja? Das sind so Dinge, wo man sagt, naja, also ganz so schlecht ist es nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Statistiken, die sagen, gerade so in unserer westlichen Welt gibt es eine enorme Zunahme an psychosomatischen Krankheiten, gerade unter Jugendlichen. Ja? Und wir leben auch in einer Welt, wo es enorme Freiheit gibt, also wo man eine enorme Freiheit hat, alles Mögliche zu tun, wie man sie früher nie hatte. Im gleichen Maße es aber auch eine große Orientierungslosigkeit gibt, auch gerade bei Jugendlichen, ja, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo in welche Richtung soll man eigentlich noch gehen. So, und viele Menschen, gerade auch Christen, sehen oft ziemlich einer dunklen Zukunft entgegen. Ja. Und genau, das Johannes Hartl hat auch hier immer die Parallele zum Buch Exodus gemacht und er nimmt dann eine Stelle, die wir alle wahrscheinlich kennen, das ist die Stelle im Buch Exodus, dann wo Gott sich dem Mose offenbart mit seinem Namen. Ja, also Mose geht in die Wüste und da sieht er einen brennenden Dornbusch und der ist sehr interessant und da nähert er sich ihm und dann spricht Gott aus diesem Dornbusch zu ihm und er gibt ihm quasi seinen Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und dann sagt Mose aber, naja, ich hätte gerne, wenn die Israeliten mich fragen, ja, wie heißt denn der Gott, der da zu dir spricht, dann gäbe ich denen gerne eine Antwort. Und dann sagt Gott, dann offenbart Gott seinen Namen. Das lesen wir in Exodus 3, Verse 13 bis 14. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, und jetzt lesen wir in vielen Bibelübersetzungen, lesen wir hier, der Gottesname so übersetzt, ich bin, der ich bin. Ja? Weil sich der Gottesname eben vom hebräischen Wort für sein ableitet. Ich bin, der ich bin. Aber die richtige Übersetzung wäre eigentlich, in hebräischen Sprache haben wir es hier mit einer Futurform zu tun. Also mit einer Zukunftsform. Und die richtige Übersetzung des Gottesname wäre eigentlich, ich werde sein, der ich sein werde. Ja, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist der Name, mit dem Gott sich Mose offenbart. Und konkret interpretiert heißt das, wenn Gott sich mit so einem Namen offenbart, dann sagt Gott, ich bin der Gott der Zukunft. Ja, ich werde mich in Zukunft immer als Gott erweisen. Wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel angucken, wie die so durch die Wüste ziehen, da zieht sich das wie ein roter Faden durch die Geschichte, ja, dass das Volk Israel an bestimmten Stellen immer wieder aufbegehrt. Ja, und dann hat man immer so, die sagen dann zum Beispiel, also als wir noch in Ägypten waren, da ging es uns gut. Ja, da waren wir zwar Sklaven, da waren wir zwar gefangen, aber da hatten wir wenigstens genug zu essen. Ja, da gab es die Fleischtöpfe. Ja, und hier gibt es eigentlich den ganzen Tag nur dieses vertrocknete Manna da. Ja? Oder als wir in Ägypten waren, da gab es frisches Wasser und hier haben wir kein Wasser. Ja, bist du fähig, Mose, uns Wasser zu besorgen? Kann Gott uns Wasser verschaffen? So geht das die ganze Zeit. Also an vielen Punkten sehen sich die Israeliten immer wieder zurück nach Ägypten, also in ihre Vergangenheit. Und interessant ist aber dann die Auslegung, dass wenn sich die Israeliten nach Ägypten zurücksehnen, was denn Ägypten eigentlich für eine Kultur hat. So, wenn man sich die Pyramiden anguckt und die Tempel, die es da gibt, dann ist eigentlich alles ausgerichtet auf den Tod. Ja, also die ägyptische Kultur ist eigentlich eine Kultur des Todes, hin zum Tod. Und indem sich die Israeliten immer wieder mit dieser Vergangenheit in Ägypten flirten sie eigentlich mit dem Tod. Ja, oder sie weigern sich, sich dem Leben zu stellen. Und die krasse Aussage ist, wir tun das auch, indem wir uns zum Beispiel an Dingen in der Vergangenheit festhalten. Wenn wir zum Beispiel sagen, naja, früher war alles besser. Ja, früher, da gab es das und das und da ging es doch richtig ab, so, aber heute, jetzt, ja, erleben wir das nicht mehr. So, da haben wir das nicht mehr. Das ist alles nur noch dunkel. Ja, früher gab es mehr Lametta, ja, so die Sachen. Ja, also diese Flirt mit der Vergangenheit ist eigentlich ein Flirt mit dem Tod und eine Weigerung zu leben und eine Weigerung, die Zukunft anzunehmen, die Gott bietet, wenn er sagt, ich werde der sein, der ich sein werde. Jetzt, wie sieht eine alternative Lebensweise aus, die sich so dem Misstrauen der Zukunft entgegenstellt? Und diese Lebensweise wird da genannt, Zuhause in der Zukunft. Ja, Zuhause in der Zukunft. Und die, zu dieser Lebensweise gehört zum Beispiel, die Gewissheit, auf uns wartet Gutes. Ja, auf uns wartet nicht der Untergang der Menschheit, sondern wir haben einen Gott, der sagt, ich bin der Gott der Zukunft und ich halte auch die Zukunft und alles, was da kommt, in meiner Hand. Und Gott gibt uns Verheißungen für diese Zukunft und die sind gut. Und daran dürfen wir festhalten, auf uns wartet Gutes. Eine zweite Sache, sammle das heutige Manna. Ja, als die Israeliten in der Wüste unterwegs waren, da hat Gott sie mit Essen versorgt, und zwar mit dem Manna, das immer so auf dem Boden da gewachsen ist, und dann sollten die das sammeln, aber wir sollten das immer nur sammeln für einen Tag. Weil Gott hat versprochen, am nächsten Tag gibt es neues, frisches Manna. Und das ist eine große Herausforderung, dann zu sagen, naja, aber wer weiß, ob es morgen tatsächlich was gibt. Gott hat das zwar versprochen, aber wer weiß. Naja, zur Sicherheit kann man ja vielleicht trotzdem mal für 3-4 Tage sammeln. Ja, aber was passiert dann mit dem Manna, wenn man das sammelt? Dann verdirbt das. Ja, am nächsten Tag kannst du es nicht mehr essen. Nein, du brauchst das Vertrauen, dass Gott am nächsten Tag wieder neues, frisches zum Leben gibt. Und so wie wir ja auch beten im Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Ja, sammle das tägliche Manna, das heißt, schaue auf den jeweiligen Tag und vertraue darauf, dass Gott, der sich als der Gott der Zukunft offenbart, dass er dir morgen, in der morgigen Zukunft, genau auch wieder das geben wird, was du brauchst. Das ist eine große Herausforderung, ja? Kann man nicht leugnen. Und dann auch noch die Lektion für Zuhause sein in der Zukunft, du sollst nicht alles glauben. Also das heißt nicht, dass man jetzt alles ablehnen soll, was da irgendwie an Zukunftsprognosen irgendwie ist. Wie gesagt, ich würde nie den Klimawandel leugnen oder sagen, naja, wahrscheinlich ist das doch alles gar nicht so schlimm. Aber damit ist eher gemeint, so, du sollst nicht auf jeden Zug, der mit schlechten Nachrichten angetrieben wird, irgendwie aufspringen. Ja, sonst nochmal, auf uns wartet Gutes so. Wir haben eigentlich im Grunde, wir haben Grund, optimistisch zu sein. Ja, und wir müssen nicht auf jeden Zug vollgepackt mit schlechten Nachrichten irgendwie aufspringen. Und dann noch eine andere Lektion, auch die bedeutet, sich verschenken. Ja, dass es im Leben, das gerichtet ist auf eine Zukunft, die getragen wird von einem Gott, der sagt, ich bin der Gott der Zukunft, dass es eher darum, weniger darum geht, was du hast, sondern mehr darum geht, wen du liebst. Ja, es geht weniger darum, was du hast und weniger darum, wen du liebst. Wen du liebst, ja? Okay, danke schön, vielen Dank. Ja. Das waren jetzt mal ein paar Schlaglichter von dem, was so in den Vorträgen, es gab noch viel, 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 viel mehr, aber da würde jetzt die Zeit nicht reichen. Ich möchte aber am Ende noch Folgendes machen, und dann kann das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Und zwar, was jetzt bei dieser Konferenz anders war, als bei den großen Konferenzen, da gab es am Ende der Vorträge auch immer noch eine Übung. Ja, so eine geistliche Übung, wo der Inhalt der Vorträge nochmal so in, ja, in eine Meditation, in eine Betrachtung, in ein betrachtendes Gebet, ein persönliches Gebet geführt wird. Und ja, das möchte ich jetzt heute mit euch nochmal gerne machen. Und zwar kannst du am Anfang dieser Übung mal Folgendes machen, was du vielleicht heute noch gar nicht so gemacht hast, vielleicht nicht bewusst. Ja, du kannst dich ja einfach mal selber wahrnehmen und mal bewusst hier sein. Und zwar die Augen dabei schließen und ja, vielleicht zur Hilfe auf deinem Atem hören und kannst dir einfach mal bewusst machen, dass du jetzt hier bist und dass es gut ist, dass du hier bist und dass du unter den gütigen Blick deines gütigen Vaters im Himmel sitzt. Und wir haben vorhin gesprochen über Vergangenheit und Zukunft, also dass in uns allen es so eine Tendenz gibt, dass wir gerne mit der Vergangenheit flirten. Und du kannst jetzt mal deine eigene Vergangenheit anschauen und mal gucken, wo gibt es denn in deiner Vergangenheit Dinge, an die du gerne festhältst und ja, zu denen du eigentlich in Wirklichkeit gern zurückkehren möchtest. Oder sagst, damals war alles besser. Damals war es einfach schöner. Und ich sehe mich danach zurück. Ich will eigentlich genau das wieder haben. Ich will, dass das wieder so ist. Wenn du jetzt aber weißt, dass dieses Festhalten, dieses Flirten mit der Vergangenheit keine Frucht bringt auf deinem Weg nach vorne, auf deinem Weg in die Zukunft, dann kannst du ja vielleicht jetzt den Schritt gehen und kannst im Vertrauen auf einen Gott, der dir sagt, ich bin der Gott der Zukunft, dann kannst du ihm das geben. Dann kannst du ihm das abgeben. Kannst du ihm sagen, Gott, auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe, auch wenn das für mich jetzt nicht den Anschein hat, als wäre das so, dann vertraue ich darauf, dass du noch was Besseres für mich hast. Wenn du jetzt auf die Zukunft schaust, dann kannst du mal anschauen, was ist denn konkret das, was dich misstrauisch werden lässt, wenn du an die Zukunft denkst oder wovor du dich vielleicht sogar fürchtest oder vielleicht Angst hast, wenn du an die Zukunft denkst. Wenn du da irgendwie Angst verspürst, Zukunftsangst, dann musst du die gar nicht unterdrücken, weil oftmals haben wir auch so die Tendenz, wir wollen die Angst dann gerne wegbeten. Wir sagen, ja, ich habe irgendwie Ängste und jetzt bet mal für mich, dass meine Ängste weggehen, aber ist auch eine Wahrheit, wo deine Angst ist, da ist auch dein Weg. Ja, wo deine Angst ist, da ist auch dein Weg. Und deshalb darf die Angst auch sein. Aber du kannst auch dem Gott, der sagt, ich bin der Gott der Zukunft und ich habe eine gute Zukunft, ich halte die Zukunft in der Hand, ich halte auch deine Zukunft in meiner Hand. Dann kannst du ihm diese Angst, diese Furcht oder dieses Misstrauen hinhalten und sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du eine gute Zukunft hast. Dass deine Zukunft, die du bietest, gut ist. Dass Gutes auf mich wartet. Ich vertraue dir, Gott. Auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe. Schließen mit einer Zeile aus einem Lied, das mehrmals auf dieser Konferenz gesungen wurde. Und zwar heißt es, bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Und dann gibt es noch diese Verszeile in der Bridge von diesem Lied, unmöglich ist keine Option. Er ist ein Jahresmotto. Unmöglich ist keine Option. Unmöglich ist keine Option. Amen.